Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lammgeplauder. Diese Folge ist vielleicht ein bisschen anders als die anderen. Es ist ein Zeitzeugengespräch mit Bruder Beck aus Königsfeld. Das Gespräch hat bei der Herbstwerkstatt 2025 stattgefunden und wir haben es für den Podcast aufgenommen. Aus Datenschutzgründen werde ich die Fragen der Teilnehmenden der Werkstatt nachsprechen. Mein Name ist Antonia Reche und die beiden Menschen, die Bruder Beck interviewen, sind Angelika Fitzner und Leonhard Reche. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge.
Bruder Beck, du hast ja wirklich ein sehr bewegtes Leben gehabt. Und vielleicht, bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, wäre es vielleicht ganz schön, wenn du uns
ganz kurz sagst, wer ich bin und wo ich herkomme.
Genau, so die wichtigste Station deines Lebens vielleicht.
Mein Name ist Hartmut Beck. Ich bin pensionierter Pfarrer der Brüdergemeinde. Und 1923 in Paramaribo in Suriname geboren und habe dort die ersten 5 Jahre meines Lebens verbracht. Und dann war ich 2 Jahre in Deutschland, 5 Jahre in Holland, wo mein Vater zu tun hatte. Da habe ich Nederlands gelernt, lesen und schreiben. Und ich sage, ich verdanke Nederlands alles in die Gedeelte von meiner Beschaffung. Ich sage, ich verdanke den Holländern einen Teil meiner Zivilisation. Da habe ich lesen und schreiben gelernt, dass ich besser konnte eine Zeit lang als Deutschland, weil alle Spielkameraden und Freunde und Nachbarn holländisch waren und wir dort ganz eingebürgert waren. Und meine zu Hause haben wir natürlich Deutsch gesprochen. Da war ich 5 Jahre und habe dann meinen 11. Geburtstag noch mit meiner Zwillingsschwester, die ich habe, die lebt seit 10 Jahren nicht mehr, in Holland gelebt. Danach gingen meine Eltern wieder nach Suriname und ich kam für 6,5 Jahre in das Internat in der Niski, wo die verschiedenen Altersgruppen aufs Gottfried-Kämpfer-Haus und die Anstalt und das Pädagogium und das Haus Spangenberg in der Nähe vom Gasthof von Stern verteilt waren. Ich schätze mal, sagen wir mal 500 oder 600 Schüler. Sondern Niski war ja ein richtiger Schulort. Ja. Da habe ich von 1934 bis 1941 bin ich im Internat gewesen und habe danach war ja gefragt bei der Einladung auch die ganze NS-Zeit als Schüler dort miterleben und erzählen dann auch gern ein paar Sachen von dort. Nicht gern, es ist ja ein trauriges Kapitel, diese ganze NS-Geschichte mit allem, was daraus geworden ist, mit Vernichtungslagern und Kriegen, autoritäre Parteiorganisation. Und von da aus bin ich dann 4 Jahre im Krieg gewesen bei der Luftwaffe und 2 Jahre in Kriegsgefangenschaft. Und habe danach in Halle studiert, anderthalb Jahre in der sowjetischen Besatzungszone. Es gab auch gar noch keine DDR und keine Bundesrepublik. Musste man sehen, wie ich von dort aus nach Amerika kam, wo ich 1949 bis 1950 ein Stipendium hatte an der Universität im Theologischen Hochschule der Brüdergemeinde in Bethlehem in Pennsylvania und 13 Jahre in Ostafrika, in Tansania, wo ich auch mit den Leuten Uhuru ihre politische Unabhängigkeit gefeiert habe. Das war auch sehr, das ist aber ein anderes Fass, das erzählen, das ich nicht öffnen will. Und dann war ich 13 Jahre in der Landeskirche in Karlsruhe als Referent bei der Kirchenleitung und dann noch 12 Jahre in Hamburg mit 33 Jahre im Ruhestand hier in Königsfeld. Nur, dass ihr eine Vorstellung habt, was etwa mein Lebenshorizont ist, von dem ich auch dann die braune Zeit in Niski erlebt habe, anders als wenn ich dort schon als Kind in die Kinderkrippe gegangen wäre und in meinem Leben nichts anderes gesehen hätte. Wenn ihr darüber, ich darf euch alle noch als du per Du ansprechen. In der Brüdergemeinde ist es ja so, mit 18 Jahren wird man als Mann in den Chor der ledigen Brüder aufgenommen. Das ist da bei Bruder Lesche auch schon der Fall. Und heute ist ja alles ein bisschen anders. Wenn man jung ist, man fühlt sich doch mit 27 immer noch jung. Das ist Jugendarbeit, hier, was ihr hier macht. Und früher hat man gesagt, mit 18 Jahren ist der Mensch mündig. So ist es heute zum Teil ja auch noch. Man durfte zwar mit dem Alter schon den Kopf hinhalten, zum erschossen werden, aber heute ihr, das sind so Sachen, die ihr alle gar nicht kennt. Wenn ich kurz erzähle, dann werdet ihr nachher auch sehen, was ich so gemacht habe in dem Alter, in dem ihr jetzt etwa seid. Das habe ich manchmal auch beobachtet und verglichen, wenn ich gesehen habe, wie meine Kinder und Enkel so nach und nach groß geworden sind. Und sie wurden dann 15 und 17 und 20 und 25. Da habe ich oft gedacht, aha, du warst da und da und du hast das und das gemacht. Und dann komme ich immer wieder darauf, dass ich sage, dass dem Alter nach und der Wahrnehmungsweise und wie wir behandelt worden sind, die in mancher Hinsicht viel früher als alt gegolten haben, als man es heute ist. Das ist ein glücklicher Zug in eurer Zeit, dass ihr so lange habt leben dürfen, weil in Frieden und Sicherheit und Demokratie, wo bei uns das Leben schon ein ganz anderes Umfeld hatte und viele Erfahrungen, die auch später schwer genug gewesen wären, in das späte Jugendalter schon mit hineingezogen waren. Wenn ihr möchtet, dürftet ihr mich alles fragen. Wenn sie mir nicht passen, die Fragen, sage ich einfach, ich antworte nicht. Genau. Oder das ist heute nicht dran.
Genau,
darüber will ich nicht sprechen. Und hoffe, dass wir so in ein gutes Gespräch miteinander kommen. Und von euch werde ich ja schon auch manches hören. Ich habe in dieser Altersgruppe, wir haben in der Familie über Politik und Krieg und solche Sachen immer nur wenig gesprochen. Und das ist heutzutage wohl bei vielen, vielen so. Aber heute ist es so, dass ich denke, ihr seid alle gebildet und wisst schon etwas, wer etwas vom Nationalsozialismus und von der Hitlerjugend wissen will, der kann auch im Internet eine ganze Menge nachschlagen. Ich war erstaunt, wie viel davon drin steht. Und in diesem Jahr sind die Feier des 80-jährigen Gedenkens an die Befreiung der Vernichtungslager Auschwitz und wie heißen sie alle noch?
Buchenwald
und Birkenau und bei Dachau alle gewesen. Und ich habe mir alle Reden, die dabei gehalten worden sind, mit Aufmerksamkeit zugehört und war dankbar, dass dieses alles zur Sprache und in die Erinnerung gekommen ist, dass es niemand mehr geben kann, der heute sagen kann, ich weiß von dieser Zeit gar nichts, ich bin nicht dabei gewesen und ich habe damit nichts zu tun. So kurz nach dem Krieg, da hat man ja manchmal gesagt oder gehört, das ist eure Sache, uns geht es nichts an, wir haben eine neue Zeit und ein neues Leben angefangen, aber irgendwo hängt es uns doch nach und als Volk insgesamt müssen wir mit an der Schuld tragen, die für die am Ende des Krieges 20 leitende Männer des Systems und des Reiches gehängt worden sind für alle Missetaten, die dabei passiert sind. Persönlich haben wir in dieser Richtung auch eine Erfahrung. Ich habe erst 1953 geheiratet, aber eine Frau, die nach Hitlers böser Rassenarithmetik ML2 war, Mischling zweiten Grades. Das heißt, sie hat unter ihren Großeltern einen Elternteil, eine Großmutter gehabt, die jüdisch war. Und die hat sich dann, als sie heiratete, in Mannheim taufen lassen. Aber für das NS-System war sie natürlich immer die Jüdin, eine Jüdin und ist 1943 noch in ihrem eigenen Bett zum Glück gestorben an Krankheit, ehe sie vielleicht nach Auschwitz und aus Theresienstadt gekommen wäre. Daher sehe ich die ganze Zeit und auch bei allem, was ich über das NS-System und die Jugend für bürgerliche Staatskunde mal erkläre, und hat das ein Vorzeichen. Das ist so wie bei der Mathematik. Ich weiß nicht, wie viele von euch Mathematik lernen in der Schule. Ich habe vor allen Dingen Mathematik und Physik und moderne Sprachen gelernt. Mhm. Mussten dann Griechisch, Hebräisch und Latein alles nachlernen in einem Lager in der Kriegsgefangenschaft, wo Gelegenheit dazu war, weil ich das in der Schule nicht gelernt hatte, als ich dann ins Theologiestudium ging. So, das höre ich mal auf.
Genau. Bruder Beck, vielleicht gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Ich glaube, der Ort Niesky ist, glaube ich, auch vielen, irgendwie, wie er heute dasteht, bekannt. Also Bruder Beck war ja in Niesky am Pädagogium, weil so eine große Schule gab es damals. Genauso wie es vielleicht irgendwie aus Herrnhut kennt oder jetzt hier aus Königsfeld. Vielleicht so das Niesky deiner Kindheit, wo du in der Schule warst. Wie hat sich sozusagen diese Zeit angebahnt dort? Kannst du das irgendwie begreiflich machen?
In der Zeit bis 1934, da war ich in Holland und bin auch Mitglied von den Welpen gewesen, die Wölflinge. Das war die Kinderabteilung von den Pfadfindern. Daher kannte ich auch gemeinschaftliches Leben, Wanderungen, Gesänge und Heimat, alles, was man so gemacht hat, als junger Knabe alleine im Zelt irgendwo abseits vom Elternhaus draußen schlafen und sich dann gewöhnen mit Wandern und mit Singen. Und als ich dann nach Niesky kam, 1934, war ich gerade 11 Jahre alt geworden. Und ich wurde damals, als ich dann ankam, so im November, sofort in eine braune Uniform gesteckt. Bekam Hose und Hemd und Schulterriemen und Halstuch, alles gekauft und angezogen, was schon im Hause an Dienstagen der Hitlerjugend getragen wurde. Da hatte man sehr frühzeitig eine Veränderung eingeführt und alles, was dort nach alter Weise, nach Niskier Weise internatsmäßig eingeteilt war, wurde auf einen braunen Leisten gezogen. Da wurden dann die Stubenältesten, waren Kameradschaftsführer, und die von ein paar Stuben zusammen gab es den Jungzugführer und dann gab es den Gefolgschaftsführer. Das war etwa dann eine Mannschaft von etwa, beim Militär würde man sagen, eine Kompanie. Und dann gab es, da gab es für die Jungen von 10 Jahren bis 14 Jahren das Jungvolk und für die Mädchen, die jungen Mädchen. Und es gab bei den Eltern von 14 bis 18 die Hitlerjugend mit Kameradschaften und Gefolgschaft. Und wir lebten alle zusammen im Hause in einer guten, in einer festen Internatsregel, wie es sie früher auch schon gegeben hatte. Da wurde in Doppelreihen durch das Haus gezogen, wenn wir vom Wohnzimmer zum Frühstück wollten oder vom Tagesraum, wo wir 15 oder 20 Leute in einem an großen Tischen oder später in kleinen Pulten für die größeren unseren Platz hatten. Es wurde nicht gesprochen, bis die Suppe, es wurde gesprochen, bis die Suppe verteilt war, und dann wurde vorgelesen aus manchen Büchern. Ich habe auch mal vorgelesen für die Bildung, Max Alt hinter Pflug und Schraubstock, und der Seeteufel wurde damals gelesen von Graf Lubner. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der mit einem Segelschiff als Hilfskreuzer noch über die Meere gefahren ist. Und als dann der Krieg ausgebrochen war, 1933, gab es Scapa Flow, wo der U-Boot-Kommandant Prien den britischen Schlachtkreuzer mit versenkt hat, bei dem 900 Leute untergegangen sind. Und da passiert es mir, dass ich beim Vorlesen dann las, auf einer Barkasse fuhr der Kapitän über den Hafen, haben sie alle gelacht, denn jeder, der mit Seefahrt weiß, natürlich, das heißt die Barkasse. Und auf diese Weise habe ich dann auch vorgelesen. Das waren natürlich alles Bücher, die sonst zur klassischen Kinder- und Erwachsenenliteratur gehörten, aber da musste dann geschwiegen werden. Wir haben Speisesäle gehabt in verschiedenen Abteilungen mit 30 oder 50 und einen Schlafsaal mit etwa 80 oder 100 Betten. Und da ging es natürlich auch immer mit Ordnung und Disziplin zu. Aber das wurde alles dann viel verschärft, als Hitlerjugendordnung eingeführt wurde. Und wir dann an den Samstagen war im ganzen Reich Hitlerjugenddienstag. Und da gab es dann keinen Schulunterricht. An diesem Tag mussten wir Uniform tragen. Und da wurde dann morgens mit Schulungsstunden begonnen. Und es wurde dann sogenanntes Ordnungsübungen, hieß das. Da mussten wir marschieren, wie beim Militär, rechts um, links um, das ganze Marschabteilung hinlegen, Aufmarsch, Marsch. Und wir haben neben der guten Bildung, die wir durch das Internat und auch in Herrnhuter Tradition hatten, wurden wir dann mit eingeordnet in das gesamte Erziehungssystem des Nationalsozialismus, der mit NSV-Kindergarten anfing. Und dann ging es mit Jungmädeln und mit Jungvolk weiter, mit Hinterjugend und mit BDM. Und dann kamen die Formationen. Versteht ihr, wenn ich sage Formation, was das ist? Wenn eine Gruppe von Menschen mit ähnlichem Interesse das Gleiche tun. Es gibt auch wie Tanzformationen und es gibt auch Musikformationen, die werden. Und dann gab es neben allen Parteiorganisationen, die es gab, mussten wir dann auch, wenn besondere Feiertage wurden ja dann national gefeiert, weil Partei und Nation in dieser Zeit eines war und auch die Hakenkreuzfahne war in dieser Zeit offiziell die deutsche Reichsfahne, hinter der wir dann auch marschiert sind mit Fackelzügen am Abend mit den anderen dazu. Und da war die Liskia mit ihrer Ordnung und Disziplin dann immer großartig, weil das bei uns gut klappte, wie anders als es sonst bei Dorf, Jugend, anderen Kindern so leicht möglich wäre. Und von daher kam dann mit 17 Jahren, 18 Jahren die ersten Übergänge ins Militär. Ich war noch 17 Jahre, da habe ich mich auch an selbst gemeldet, weil man dann noch ein bisschen aussuchen konnte, wo man hinkommt. Für den Krieg, von dem wir erst mal gedacht hatten, er wird doch nicht lang. Und bin ich da auch 4 Jahre hängen geblieben. Aber davon fange ich jetzt nicht erzählen. Das wäre wieder ein ganz anderes Thema. Aber da waren die von eurer Altersgruppe, die waren eben auch schon viele dabei. Und in den ersten 4 Wochen, als der Polenfeldzug war, sind schon die ersten ums Leben gekommen. Sie sagten immer, gefallen, sind ums Leben gekommen, schon bei diesem Krieg. Und am Ende des Krieges war mehr als die Hälfte von denen, mit denen wir im letzten Schuljahr zusammen waren. Und die Reste, mit denen wir 1941 noch Abitur gemacht haben, waren im Krieg geblieben. Ich habe auch 2 Brüder verloren, die im Krieg in Russland gewesen. Aber das erwähne ich nur, weil das ja zu dem Fortgang der Geschichte gehört, von der die Begegnung mit dem Nationalsozialismus in meinem Alter von 11 bis 17 Jahren ein Teil war. Als ich 17-jährig war, wer von euch ist älter als 17 Jahre? Doch einige. Ich musste mit 17 Jahren, als ich meldete, weil ich wusste, wir kommen ja sowieso dran, habe ich mich gemeldet, da musste meine ältere Schwester, weil meine Eltern in Suriname waren, noch für mich unterschreiben, weil ich ja nicht mündig war. Und dann bin ich mit 17 die ersten Male über den Exerzierplatz als Rekrut in Posen gesprungen in die weitere Ausbildung und Verwendung. Dann nachfolgte, davon zähle ich jetzt gar nicht weiter. Vielleicht habe ich schon wieder zu lange geredet. Vielleicht möchte ich ihr lieber zwischendurch noch mal was fragen.
Genau, Sie haben erzählt aus der Hitlerjugend und auch wie ähnlich das dem Militär war.
Ja.
Und ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, ja, im jugendlichen Alter, wo ja, man sozusagen noch gar nicht so viel Erfahrung hat, das irgendwie einzuordnen, also was da passiert. Und im Prinzip macht man mit Kindern, mit jungen Menschen, ja fast eine Art Kriegsvorbereitung oder nicht eine Art, sondern eine Art de facto ähnliche Spiele etc. Ja. Können Sie da noch mal ein bisschen erzählen, inwiefern einem das bewusst gewesen ist? Also man war dem ja ausgeliefert, man hatte ja keine Wahl in dem Sinne, ob man da jetzt teilnehmen möchte oder nicht. Das konnte man sich ja nicht aussuchen. Wie war das, das vielleicht auch so bewusst wahrzunehmen oder eben das mit der Zeit zu merken, was da passiert?
Ja, ich sage mal dazu, 1922 etwa hat es das erste Mal überhaupt Hitlerjugend gegeben und 1938, 1939 wurde es Pflicht für jeden dazu zu gehören. Das war bei einem Militär, wenn ich kam, der wurde geholt. Das war fast wie wenn man eingezogen wird. Und Niesky war dann eben das Tolle, dass wir neben den Hitlerjugendführern, die zum Teil auch gemeint Theologen waren als Gefolgschaftsführer oder Hausältesten, die zum Hause gehörte und alle christlich und etwas konventionell waren, nicht, ich will mal sagen, nationaltreu, aber nicht NS-begeistert, dass so inkorporiert wurde, dass wir die eigenen Führer hatten, in vielen das eigene machen konnte und vieles Böse draußen gehalten wurde. So wurde zum Beispiel für uns in unserem Bereich gab es auch in der Geschichte oder Deutsch nichts, was irgendwie antisemitisch war und nichts, was anti-autoritär war. Und dadurch haben wir dann neben dem, was hitlerjugendmäßig organisiert wurde, die eigene Begleitung und Erziehung von christlichen Herren und Theologen, wo es auch Morgensegen und Mittagssegen und Nachtsegen alles gab, was erst abgeschafft wurde, als 1944, ich war dann schon ein paar Jahre weg, die Schule von einer christlichen Privatschule umgestaltet wurde in eine Schule unter Leitung und Aufsicht der SS-Heimschuldirektion. Aber sonst war es so, wenn an einem solchen Dienstag morgens Schulung war, da haben wir nicht nur alte deutsche Märchen, haben keine alten deutschen Märchen gelernt, sondern gelernt Generalstabskarten mit 1 zu 100.000 oder Messtischkarten 25.000, wie sie beim Militär üblich waren, zu lesen, was da eine Brücke und eine Windmühle oder was ein Wald ist und wie man da Wege durchmachen und durchgehen konnte. Und damit wurden dann auch Geländespiele gemacht. Das ist das, was beim Militär einfach ein Manöver gewesen wäre. Wir haben nicht geschossen, aber jeder bekam einen blauen oder roten Wollfaden um den Arm. Und wenn dann zwei Parteien miteinander Krieg führten, war immer derjenige, dem der Wollfaden durchgerissen worden war, der war dann tot. Und so haben wir dann eigentlich in kindhafter Weise Manöver durchgespielt. Auch mit Nachtalarm, manchmal wurden wir für kurz um 9 oder so, mussten alle im Bett liegen. Im Schlafzimmer, wo zum Teil manchmal 80 Leute drin waren. Und dann heißt es, in einer Viertelstunde marschbereit unten stehen. Und dann haben wir solche Nachtüben als Nachtgeländespiel gemacht. Und ich will mal sagen, in gewisser Weise so, wie andere junge Leute Räuber und Gendarmen spielen. Und der ganze Hintergrund, dass es von dort aus fast direkt in die Rekrutenschulung ging, ist man sich dessen gar nicht bewusst geworden. Es war durch des politischen Inhalts bis zu einem gewissen Grade ein wenig entschärft. Und damit war eben auch da bewirkt, dass dann, wenn wir gemarschiert sind und wir haben dann aus Zeltplan an Ullersdorfer oder Kremer Teichen ein Lager gemacht, mit eigenen Zelten aufgebaut und da wurden auch richtig Wachen gestellt. Es ging wie beim militärischen Dienst, hat man natürlich Aussagen gehört, an den Jungen in manchem Alter bis zu einem gewissen Grad, wenn sie es organisieren machen und freiwillig ein gewisses Spaß daran haben, Wandern und Radfahren. Und dann gab es ja nicht bei uns in Niesky, aber für die Parteiorganisation dann noch Abteilung oder Segelfliegen oder das Schwimmen oder Kraftfahrzeug, alles einen besonderen Schwerpunkt hatte. Und auf diese Weise hat man eben viele junge Leute in einem gewissen Grad auch mit einigen begeistert, was sich nachher als eben total verderblich als Weg einfach zu einem anderen Staatssystem führt. Ich bin, als ich 1949 unter den ersten deutschen Studenten, die nach Amerika kamen, damals haben ja die Besatzungsmächte erstmal Deutsche überhaupt nicht ins Ausland gelassen. Da wurde ich gefragt, wie ist denn das alles gekommen? Warum habt ihr Hitler nicht abgewählt? Und die haben alle nicht gewusst. Wir haben es auch erst später gelernt, was ein autoritäres System ist. Wo es so war, wenn Gespräche geführt werden, musste man schon vorsichtig sein, dass man nichts Falsches sagt. Das könnte die Überführung in Festsetzung in einem Erziehungslager. Das waren ja dann die KZ und später wurden daraus die Vernichtungslager dann versetzt worden. Ich besinne mich auf ein Gespräch bei meiner Großmutter. Da waren einige Leute von der Familie zusammen. Da gab es auch Leute, die mehr dem NS-System zuneigten als andere, weil man ohne Mitgliedschaft in der Partei weder ein Lehrer noch ein Ingenieur sein konnte in der Firma. Weil wir das ganze Land durchorganisiert. Und dann sagte einer, ach, es geht doch ganz schön, es geht die NSV und guck mal, was für die Jugend alles gemacht wird und es gibt keine Arbeitslosigkeit mehr und der Westdeutschland ist wieder von französischem Besatzungsmilitär frei und die Flotte wird wieder aufgebaut, so im Gegensatz zu England und es gibt wieder Wehrmacht, dieses Himmel, was sie heute Bundeswehr nennen. Und Deutschland ist wieder etwas unter den Völkern und Nationen. Ja, und da sagte aus dem Hintergrund ein Mann mit einer sonoren Stimme, da fragte jemand, meine Großmutter, ganz arglos, aber man hört doch manches jetzt so von den furchtbaren Lagern, die es gibt. Denn es wurde ja vom KZ durfte niemand etwas erzählen, auch wenn er es überlebt hatte. Und man hört doch so von so schlimmen Lagern. Und die Großmutter fragt, es gibt ja doch so schlimme Lager. Und da sagt der Mann mit einer sonoren Stimme, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und auf diese Weise hat das alles seinen Fortgang genommen. Und wir haben eigentlich erst später gehört, was eigentlich alles passiert ist. Noch nachdem ich auch gedient hatte im Krieg, hörte ich einen alten Bekannten, der inzwischen alles als Offizier mitgemacht hatte, hatte mal gesagt, wir haben gar nicht gewusst, was für schlimme Sachen hinter unserem Rücken gemacht worden sind, haben wir erst nachher gehört. Es hat natürlich auch, es gab ganz später mal, ach, ich bin jetzt hier wieder in einem ganz anderen Zeitbereich. Jetzt bin ich schon gar nicht mehr in Niski. Ja.
Ja. Das macht ja gar nichts. Das ist ja trotzdem alles sehr interessant und hängt ja alles zusammen. Vielleicht gibt es auf eurer Seite auch Fragen.
Ich habe vorhin durchgehört, dass auch in der Familie oder auch in der Gemeinde nicht alle gleich dem NS zugestimmt haben oder geneigt waren. Wie haben Sie da auch eine Spaltung oder auch Spannung in der Gemeinde, in der Brüdergemeinde erlebt?
Also es hat sich ja auch die Synode bei uns damit beschäftigt, in der Zeit, als die bekennende Kirche entstand. Da hat ja das NS-System Hitler versucht, auch so wie man die Vereine und Jugendgruppen hat gleichgeschaltet. Ich habe einen Bruder Rolf gehabt, der war 8 Jahre älter, der hatte Niski bei der Tischlerei Lund an der Moskauer Straße, hatte er seine Gesellenprüfung gelernt, aber dann wollte er christliche Jugendarbeit machen und hat sich da abgemeldet und ist nach Berlin gegangen, weil ihm auch das ganze NS-System nicht passte, ist nach Berlin gegangen, hat ein Jahr lang bei CVJM gearbeitet und als CVJM gleichgeschaltet wurde. Das durfte es alles nicht mehr geben, als Einzelvereine mit ihrem eigenen Namen und ihrer eigenen Produktion, alles geschaltet in der gesamten deutschen Jugendbewegung zwangsmäßig zugeordnet. Der ging dann zum CVJM und musste weggehen, weil das verboten wurde. Damals mit allem anderen, was es an privaten, anderen einzelnen Vereinen gab. Und dann hat er das Züssel noch ein paar Jahre gearbeitet und ist dann auch eingezogen worden und ist mit einem 60 Kilometer, nachdem er bis dahin da marschiert war und gekommen war, ist er südlich 60 Kilometer von südlich von Moskau gestorben. Und in der Gemeinde war es eben so, da hat es ein sehr großes Einverständnis, man hat das sich sehr zurückgehalten. Es ist ja niemand von Herrnhut etwa in ein KZ gekommen. Aber jeder ist vorsichtig gewesen, wie er sich verhält. Und in der Synode hat man damals gesagt, wir wollen nicht am Kirchenkampf teilnehmen. Wir gehen nicht zur deutschen Kirche, aber treten auch nicht förmlich der bekennenden Kirche, die es seit 1934 gab, im Gegensatz zum Nationalsozialismus, sondern wir versuchen uns in diese Sache neutral zurückzuhalten. Und auf diese Weise hat man ja auch den Krieg, auch als Kirche, der NS hätte ja die Kirche sofort verbieten können, wenn sie gewollt hätten. Und das wäre dann nicht nur für die ganze Arbeit in der Welt, sondern auch für unsere Schulen, die es nicht mehr weiter hätte geben können, sehr, sehr einschneidend gewesen. Und es gab in manchen einzelnen kleinen Gruppen, wo auch Geschwister dachten, sie können beides in ihrem Geiste vereinigen, NS und Brüdergemeintradition, aber das war eine verschwindende Minderheit. Und wir waren dankbar, dass wir in der Schule unter allen Lehrern, die wir da hatten, 30 oder so, waren nur zwei, die Parteimitglieder geworden waren. Und der eine, von dem man wusste, dass seine Gesinnung total anders ist, aber das gemacht hatte, um damit überhaupt Kommunikation zwischen Partei und Schule möglich ist und die Schule weiterarbeiten kann. Und viele haben sich gefühlt wie der Reiter über dem Bodensee, sage ich manchmal. Man ist eigentlich dagegen, aber man kann nicht offen revoltieren. Es war ja bekannt, was es da für drakonische Strafen gab, wenn jemand versuchte zu protestieren oder sich zu verweigern. Und man hofft, dass es dies alles dann so vorbeigeht, dass wir den Krieg überleben und alles wieder besser in Ordnung gebracht werden kann, auch politisch. Aber wir haben damals alle noch nicht gesehen, dass es ganz schwer ist, ein autoritäres System aus den Sattel zu heben. Dass es in der DDR gelungen ist, auf friedliche Weise durch Demonstration, ohne dass geschossen worden ist, oder es wie vorher in Ungarn oder in der Tschechoslowakei militärisch invasiert, das ist ein großes Wunder, hat man wahrscheinlich, muss man heute noch sagen, dem Herrn Gorbatschow weiterhin zu verdanken, dass er nicht die Panzer weiter hat auffahren lassen.
Bruder Beck, vielleicht, ich denke, das ist halt die Frage, denke ich, mehr als vollumfänglich beantwortet. Ich denke, das ist vielleicht auch eine Frage, die vielleicht viele auch hier hinsichtlich der aktuellen politischen Lage auch umtreibt. Ist ja gerade wieder in den Medien die Debatte um die Wehrpflicht. Wie hast du dich damals gefühlt, als du, hast ja erzählt, du hast dich freiwillig gemeldet. Mit was für Gefühlen bist du sozusagen in die Wehrmacht gegangen?
Ja,
hast du ja erklärt,
weil man halbfreiwillig, dass man sowieso dran kommt.
Genau.
Wenn man, muss man die deutsche Geschichte ein bisschen zurückblicken. Von, ich würde sagen, 1875 fing es an mit der Vereinigung aller deutschen Kleinstaaten und und Grafschaften und Königreiche zum Deutschen Reich.
Ja.
Und von daher, da fühlte man sich schon anders, als wenn man nur Baden, so Württemberger oder in Hessen irgendwo, und dann gab es dann die vielen kleinen Herrschaften, die deutsche politische Karte wie ein gesprenkeltes Mosaik war. Und dann hatte man das Gefühl, jetzt sind wir ein Land, ein Volk, ein Reich. Und dann hat man versucht, durch Aufbau der Flotte und als alles über, es fing auch dann die Kolonisierung an, da wollte Deutschland auch gerne mitspielen. Und der Kaiser Wilhelm II., der wollte es groß machen und hat dazu einen Weg beschritten, der dann zum Ersten Weltkrieg 1914 geführt hat. Und das ist also nicht nur eine innerdeutsche Änderung und Entwicklung gewesen. Es hat ja in dieser Zeit überall viel zugenommen, dass sich Völker als Nationalstaaten besonnen und organisiert haben. Und da hat Deutschland im Grunde zwischen Frankreich und England und den anderen großen Ländern versucht, eben auch eine Rolle zu spielen. Und den Reparationen in Versailles ist das Land ja in eine schlimme Lage gekommen. Die Leute, es war total abhängig, total machtlos und es entstand soziale Unruhe, weil das natürlich auch auf das Leben der Menschen in seiner Gestalt und seinen Eingrenzungen Auswirkungen gehabt hat. Und da ist die NS-Propaganda eingesprungen, hat gesagt, wir machen alles besser. Und sie haben dann nachher, was manches doch zu Wege gebracht, was ich vorhin schon aufgeführt hatte, was natürlich alles zu Lasten eines späteren moralischen und politischen Schuldkontos geführt hat, hat dadurch doch viele Leute begeistern können. In diese Richtung etwa hätte meine Antwort 1949 gelegen, als ich in Amerika danach nachgefragt wurde. Ja, wollt ihr noch was wissen?
Sie haben ja auch im Krieg gedient. Haben Sie da auch manche Erfahrungen, an die Sie sich noch gut erinnern oder mit uns teilen möchten?
Von einem guten Bekannten, der war nachher Chef von einem Verlag in Hamburg, Rolf Appel, der hatte die Panzerschlacht in Kursk mitgemacht, von der jetzt auch immer bei YouTube und so kamen Vorstellungen berichtet. Mein Bruder Arno war auch mit dabei, der ist dabei umgekommen und der Rolf Appel, der war schwer verwundet und gehörte zu seinem Regiment mit 94 Panzerfahrzeugen, nur vier überlebt haben. Sind ja bei dieser Schlacht sind die Deutschen richtig den Russen ins Messer gelaufen, weil sie es auch nicht wussten und ihre Geschütze bereitgestellt hatten, als die ersten deutschen Panzer anfuhren. Und der Rolf Appel war dann da örtlicher Bezirksverantwortlicher in Schlesien, als dann auch noch Soldat und der Standortkommandant. Und da war schon die Fluchtwege und die Leute mussten sehen, wie sie von einem Ort zum anderen kommen. Und da hatten sie einmal eine Zwischenstelle, da haben sie aus der Feldküche haben sie was bekommen, damit sie weiterlaufen können. Und da saß ihm gegenüber ein Soldat in der abgetragenen Uniform, der auch schon viel mitgemacht hatte. Und über dem schlechten Fraß, würde man heute sagen, was es eben so gab, aus einer Feldküche unterwegs, hat er die Hände gefaltet und hat gebetet, dass Speis und Trank gesegnet soll oder sowas. Und das hat der Rolf Appel beobachtet und hat war es ihm tief Eindruck, was Glaube auch in so einer Situation bedeuten kann. Und er ist dann später auch der Brüdergemeinde beigetreten, hat manches von unter Literatur über unsere Kirche auch veröffentlicht. Sonst muss ich sagen, dass ich relativ gnädig durch den Krieg in 4 Jahre hindurchgekommen bin. Die Engel haben mich irgendwie behütet. Ich kam mit meiner Pilotenausbildung, die ich angestrebt hatte, nicht gleich dran und war dann erst nach einer Ausbildung als Flugzeugmechaniker. Da war ich ein halbes Jahr als Flugzeugmechaniker beim Bodenpersonal in einem Nachtjachtgeschwader in Holland. wo wir also Benzin und Öl nachgefüllt, munitioniert haben, alles. Es war eine technische Einheit. Die wurden damals mit Nachtjagdflugzeugen, die einflügen aus dem Westen her, bekämpft. Und da hat man dann eine sogenannte Flugshafenbetriebskompanie zusammengestellt mit Technikern und Mechanikern und Waffenkundigen und hat uns motorisiert nach Russland gebracht, die ganze Woche lang quer durch Europa gefahren, bis kurz vor die Wolga. Und von dort aus haben wir nur auf einem Feldflugplatz, den wir behelfsmäßig angelegt haben, haben wir die Flugzeuge versorgt, sodass sie, wenn sie nur mit den Besatzungen fliegerisches Personal kamen, immer gleich wegfliegen können. Aber wir waren auf diese Weise immer ein Stückchen hinter der kämpfenden Front und sind auch von anderen Wehrmachtseinheiten beschützt worden, dass wir überhaupt in keine unmittelbaren Kämpfe direkt verwickelt waren. Ich sage manchmal, ich bin ein halbes Jahr in Russland gewesen im Krieg und habe keinen einzigen Schuss scharf gefeuert, weil wir auch nie mit Partisanen zu tun hatten. Und ich, Gott sei Dank, auch nie herangezogen worden für ein Exekutionskommando oder um Geiseln zu erschießen oder Deserteure zu erhängen und all die furchtbaren Dinge, die für andere den Krieg bedeuten. Wer heute wissen will, was Krieg ist, der kann ja, genauso wie es Möglichkeiten gibt, über Nationalsozialismus sich in Medien zu orientieren, auch nachgucken. Es gibt auch historische Filme, wo manche Abschnitte und auch Feldzüge und Kämpfe, wo man manchmal mittendrin die Reporter manchmal drin steht, weil die kann man heute da sehen. Und wir sagen ja heute lieber Shoah statt Holocaust, sagt man nicht mehr gerne unter Sachkennen, weil Holocaust ein hebräisches Wort ist, mit dem man eigentlich die Brandaltäre bezeichnet, die im Tempel in Jerusalem draußen vor dem Allerheiligsten standen. Das war der Holocaust, das Brandopfer. Und die Judentötung war ja kein Brandopfer, sondern es war Mord. Und das hebräische Wort für Mord oder für Missetat ist Shoah. Deshalb redet man halt auch eher von Shoah als von Holocaust, weil es eine ganz andere Wortkategorie ist. Und wir haben damit auch zum Glück nichts zu tun gehabt. Und ja, und ich war ein halbes Jahr in Russland und die Front rückte schon an Stalingrad heran. Und das zog dann die später kommende Katastrophe alles so an sich. Wahrscheinlich ist die Einheit, bei der ich war, wo wir auf einem Feldplatz sind, Erdlöcher hausten und nur das Dienstzimmer war ein aufgebautes Zelt am Rande des Flugplatzes, sind alle da wahrscheinlich mit hineingezogen worden. Und dann kam am 2. September ein Befehl, der gefreite Beck soll auf die Schreibstube kommen. Das war in so einem Zelt und wie es der Hauptfeldwebel Formationsbetrieb organisiert hat, für sie ist ein Marschbefehl da, nach Vlissingen in Holland. Da bin ich eine ganze Woche lang alleine durch Europa gefahren. Wurde natürlich überall kontrolliert, konnte mich mit Militärzügen und anderen Zügen, wo dann gewöhnlich ein Abteil nur für militärisiert war, am besten bewegen. Das hat auch geholfen, mir das Leben zu retten. Ich bin die ersten zwei Stunden mit einer Gotha 42, das ist ein großes Lastflugzeug, das von einer Heinkel 111 mit zwei Motoren gezogen werden konnte, in einem Raum, wo die deutsche Luftüberlegenheit durchgängig war, und dann mit solchen Zügen nach und nach bis nach Westdeutschland. Dann bin ich ein Jahr auf verschiedenen Fliegerschulen gemacht gewesen. Erster Alleinflug mit Konstruktprüfung und dann Umschulung auf das 2 zweimotorige Maschinen, Schuss, Blindflug und Funknavigation, bin ich Ju-88 geflogen, mit zwei, die als Nachtjäger und Kampfflugzeug eingesetzt wurde. Und als meine dortige Ausbildung fertig war, da wurde diese Schule geschlossen und es wurde kaum noch geflogen, weil da war es Benzin alle. Das hat geholfen, mir das Leben zu retten. Ich dann schließlich entlassen worden. So, schon wieder zu viel gewesen von diesem Abschnitt.
Ja, da sind Sie ganz wunderbar behütet worden.
Ja, das bin ich.
Vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage. Und zwar, Sie haben berichtet ganz viel auch von vielen Momenten, wo Sie ja unheimlich auch Gottes Schutz erfahren haben. Und ich hatte ein Gespräch mit Martin Waas, den Sie vielleicht auch noch kennen, auch ein Gemeinhelfer. Und der sagte damals, er ist Theologe geworden, weil er aus dieser Zeit die Erfahrung gemacht hatte, das, was er dort gesehen hat und erlebt hat, in der Kirche konnte man noch Dinge sagen, die man woanders nicht mehr sagen konnte. Und das hat ihn sehr geprägt und unter anderem dazu beigetragen, dass er später Theologe wurde und Gemeinhelfer. Haben Sie auch in der Art eine Erfahrung gemacht oder wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich dann später dafür entschieden haben, Pfarrer zu werden? Das wäre für uns vielleicht noch eine schöne Frage zum Abschluss.
Ich komme aus einer alten Herrnhuter Familie. Mein Großvater Konrad August war 20 Jahre Vorsitzender der Unitätsältestenkonferenz unserer Kirchenleitung und hatte 10 Kinder und von denen haben 6 an verschiedenen Stellen als Pfarrer, als Missionar, als Kaufmann der Brüdergemeinde gedient, sodass ich faktisch damit groß geworden bin. Und als mein Vater dann in Suriname war, wo er über die Hälfte seines Lebens zugebracht hat, da waren wir ja in Holland und haben sein tägliches Leben und die Arbeit beobachtet. Und ich bin damit gleichsam in der Missionsarbeit als Kind, als Missionskind groß geworden. Und als ich dann in die höhere Schule weiterkam und anfing zu überlegen, was ich mache, da hatte ich mal die Idee, ich könnte auch in die Mission gehen und Theologe werden. Und das hatte ich auch den Eltern geschrieben, haben sich sehr gefreut. Aber nachher, als der Krieg näher kam und das NS-System sich immer weiter ausbreitete und Mission auch immer unwahrscheinlich als Möglichkeit wurde, habe ich dann in der Kriegsgefangenschaft mich für die Theologie gemeldet. In der frommen Sprache unserer Väter und der alten Christen würde ich sagen, ich habe mich von Gott gerufen, gefühlt, in diese Arbeit, in die Theologie zu gehen, in die Mission. Und nicht, weil ich in fremde Länder wollte oder an die Völker bekehren oder die Welt verbessern, weil ich das persönlich als einen Ruf Gottes empfunden habe und es mir damals, ich es über mich gebracht habe, so rum möchte ich sagen, auf eine technische Ausbildung als Ingenieur für Flugzeuge oder Motoren zu studieren, in die Theologie und in die Mission zu gehen.
Und ohne Krieg wärst du Ingenieur geworden?
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe ja vor dem Krieg einmal die Idee gemacht, davon bin ich abgekommen und das tut mir hinterher schon. So ist mein Vater gestorben, ohne das Wissen, welchen Weg ich schließlich eingeschlagen habe. Und die Mutter habe ich erst 13 Jahre von unserer Trennung abgesehen, 1947, und da war das alles schon gelaufen. Für alles, was dazwischen lag, in der Schulzeit, in der Militär, in der Gefangenschaft, bin ich ziemlich in meinem Bewusstsein und Überlegung allein gewesen. Und habe kein Elternhaus, kein Freund gehabt, mit dem ich wirklich alles hätte besprechen können und habe mich auf diese Weise im Leben an hohes Maß frühzeitig an Selbstständigkeit und Abhängigkeit gewonnen, dass so als die ungewöhnliche Nummer neben anderen hergelaufen ist.
Ja. Spannend, das ist immer wieder interessant zu hören, wie so Lebenswege gehen, wie Pläne sich auch manchmal ändern, wie Situationen einen in Situationen bringt, die man sich nie hätte vorstellen können oder auch gar nicht wollen. Vielleicht noch eine ganz letzte Frage. Wir haben sehr viel Persönliches von dir hören dürfen. Vielleicht wäre jetzt noch die Möglichkeit, vielleicht gibt es eine Frage, wo du sagst, die wollte ich der Jugend von heute gerne mal stellen.
Ja, nein, ich bin nicht mit Fragen hergekommen. Ich habe Kinder und auch Enkel.
Wunderbar.
Und mit denen rede ich auch. Und es gibt auf der anderen Seite viele Sachen, die man erzählen könnte. Aber wo ich denke, es ist gut bei vielen, wenn es einfach vergessen ist. Wenn ich an, es gibt meinen Bruder Arno, der 8 Jahre älter war und der, nachdem er 37 eingezogen war und die Dienstpflicht erledigt hat und beim Militär hat bleiben müssen und 1943 bei der Schlacht in Kursk umgekommen ist, der war seinem letzten Heimaturlaub im Frühjahr 1943 in der Deutschland bei einem Bruder von mir. Und er sagte, der Krieg ist so Furchtbares, dass ich davon überhaupt nichts mehr reden werde, wenn ich nach Hause komme. Und deshalb habe ich mich auch überlegt, ob es nicht besser ist, mit allem, was auch so NS gewesen ist und allem Krieg, dass man das, wenn es heute ihr jungen Leute das nicht mehr wisst, wenn es einfach, warum muss man es hervorholen und wieder schlafende Hunde wecken, Leute, die sagen, das haben wir nicht erlebt, das haben wir nichts zu tun und jetzt ist wieder alles anders. Auf der anderen Seite ist es so, die vielen Millionen, die umgekommen sind, die verdienen es, dass sie nicht vergessen werden. Und auch diejenigen, die im Krieg gewesen sind, es wäre gut, wenn sie es alles vergessen könnten. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man sich hier heute die Weltlage ansieht, dann muss man sagen, solange es Leute gibt wie Putin, ist es nicht gut zu sagen, wir wollen die Bundeswehr abschaffen. Es hat ja die Zeit gegeben, wo man gesagt hat, Schwerter zu Flugscharen, Frieden ohne Waffen. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass Hitler und das ganze System eigentlich nur besetzt werden können. Auch der 20. Juli war misslungen und durch die amerikanische und alliierte Kriegsmacht, also durch kriegerische Einflüsse. Und daher hat unser damaliger Bundespräsident, wie hieß er noch, Weizsäcker, der hat bei einer bekannten, wichtigen Rede dann etwa 6 Jahre nach dem Krieg angefangen zu sagen, wir gedenken am Anfang Mai nicht an den verlorenen Krieg, sondern an die Befreiung vom Nationalsozialismus. Und so sehen wir, versuchen wir auch heute die Geschichte zu sehen und das auch zu beurteilen, was uns sonst blenden oder täuschen kann im Blick auf gewesene Geschichte, über die wir heute alle sind natürlich Schuldige bestraft worden. Auch nach dem Krieg hat es noch viele Kriegsverbrecherprozesse gegeben und man hat bis in die letzte Zeit Leute gesucht, die bei Vernichtungslagern noch irgendeine Funktion gehabt haben, auch wenn sie nur im Büro Listen aufgeschrieben haben, ohne irgendjemand körperlich zu berühren oder leiblich weh zu tun, aber wenn sie einfach Mitwirkende im ganzen bösen System gewesen sind. Und irgendwie kann uns Alte das ja noch beschäftigen. Dieselbe Frage, von der ich nach vorne im Blick auf meine Gespräche in Amerika was gesagt habe, wie hat das wirklich alles passieren können? Und jetzt steht für euch, die ihr jung seid, im Alter zum Teil schon über das hinaus, wie ich gewesen bin, als ich da hineingezogen wurde in dieses ganze Stück Volks- und Weltgeschichte, die Frage, wie verhalten wir uns dann die Situation, denn es in irgendeiner Weise auf uns zu kommen, uns zu entscheiden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, glaube ich, jetzt so, dass das Fahrrecht auf 18 zurückgezogen ist, nicht?
18, ja.
18. 18. Da könnt ihr euch entscheiden, was ihr macht und was ihr wollt, welche Partei ihr wählt und an diesem Stück ein Stückchen mit Verantwortung für die gegenwärtige Politik und das Leben gegenwärtigen Lage. Und hat danach in diesem Alter niemand gefragt, sondern wer nicht mitschoss, der wurde erschossen. So einfach war das damals. Und es gibt natürlich Leute, das muss man auch bedenken, wie Dietrich Bonhoeffer,
von dem wir auch viel immer wieder gehört haben, ja. Aber der sich auch sehr bewusst auch anders entschieden hat, aber auch einen sehr hohen Preis bezahlt hat.
Ja, der war in Amerika als Student oder als junger Theologe und dann ist er nach Deutschland gekommen, weil er dachte, er muss da irgendwie dabei sein, nicht verantwortlich und kann nicht alles, sollte nicht alles laufen lassen, wie es geht. Aber schon 1932, als die ersten Übergriffe gegen Juden waren und man ihnen Fensterscheiben zerschmissen hat und sie verfolgt und verächtet hat, gab es so böse Sachen wie den Stürmer mit den hässlichen Karikaturen. Und da hat man angefangen, damals schon sie zu verfolgen, sie gefangen zu nehmen und sie umzubringen. Und da ist er schon gegen NS-System eingestellt gewesen. Und als dann 1939 die Synagogen brannten, da hat er sich auch dem bewaffneten, dem tätig wie aktiven Widerstand angeschlossen. Hat so Kurierdienste wohl getan nach Schweden und so. Und dafür ist er dann noch 1945 in Flossenburg, kurz ehe der Krieg ganz zu Ende war, sondern als die Truppen schon vor der Tür standen, noch gehängt worden. Und es gibt auch Zeugen, die sagen, er hat doch keinen Menschen sich vorstellen können, der so gefasst und so zuversichtlich diesen Weg geht und sich auch umbringen lässt. Er sagt, Zinzendorf hat mal gesagt, wenn ein Mensch stirbt, dann ist das so, wie wenn er von einem Zimmer ins andere geht. Das ewige Leben ist nicht total anders als unser jetziges Leben, sondern unser jetziges ist nach unserem christlichen Glauben durch Herrn Jesus Christus und seine Auferstehung schon Teil und Anfang des ewigen Lebens. Und so haben auch, aber es sind eben nur wenige. Und es gibt ja auch andere Fälle, wo anders entschieden worden ist. Ich weiß nicht, wie weit ihr wisst, General Rommel gewesen ist, der sein bekannter Afrika-Krieger gewesen ist und von der ganzen Armee, vom ganzen Volk hoch verehrt war, weil er so tüchtig und so tapfer war. Und der hat sich dann am 20. Juli mit beteiligt und war bereit, Funktionen zu übernehmen, bei den Absprachen, die heimlich geführt wurden, in der Hoffnung, dass die Bombe, die Scharfenberg dann gelegt hat, in Hitler umbringen würde. Das war nicht der Fall. Und da ist das vieles aufgeflossen. Da war es bei Rommel so, der ja hoch verehrt war und geliebt im ganzen Volk, dass er da verwickelt war. Und dann sind auf SS-Offiziere zu ihm hingefahren und haben gesagt, wir stellen dich vor die Wahl, entweder bekennst du dich zu dem, was gewesen ist und lässt ein öffentliches Gerichtsverfahren zu, dann wirst du, dann würde jemand dann, wäre dann exekutiert worden, oder du bist einverstanden, dass wir über all dieses Letzte am Krieg, dass dieses Ultimatum schweigen, wenn du dazu nicht bereit bist, dann wird die ganze Familie darunter zu leiden haben. Und dann hat Rommel sich entschieden, dass er schweigt und hat dafür ein Staatsbegräbnis gehabt und hat gegen seine eigentliche Überzeugung Gift schlucken müssen. ein Ciancani oder was, und ist daran gestorben. Und diese Entscheidung, was jemand macht, der das alles nicht gut findet und doch irgendwie mitmachen muss, ist ganz schwer. Ich hoffe, dass niemand von euch so etwas Ähnliches irgendwann erfahren muss. Es ist in dem neuen Heft Unitas Fratrum für Geschichte und Gegenwart ein Artikel vom Heinz Schmidt, meinem alten Freund, der 10 Jahre älter ungefähr war. Der war als Pfarrer verwundet von der Ostfront in einem Lazarett in Dachau. Und da kam er mit jungen Leuten zusammen, die kamen von den SS-Bataillonen und Einsatzgruppen, wo sie Juden umgebracht haben. Da hat einer ihm erzählt, wie das gewesen ist, dass sie mit Scheinbegeisterung und jugendnahen Erlebnissen für die SS angeworben sind. Und ohne dass sie es vorher wussten, auf einmal in Situationen kam, wo sie mit Eltern, die das schon gemacht hatten, Juden erschießen sollten. Und das sagten sie, dir als Pfarrer können wir so etwas sagen. Du bist ja unter Schweigepflicht. Und jeder wusste, wenn er davon nur ein Wort erzählt, dann ist sein Leben zu Ende. Und so hat er das mit ihnen reden müssen und auf sich nehmen müssen, obwohl dieser junge Mann dann wieder in sein Kommando zurückgegangen ist und der Heinz Schmidt als Pfarrer wieder an die Ostfront gegangen ist, wo er mehrmals verwundet war und als Obergefreiter 1945, die es noch überstanden hat. Ganz schwere Entscheidungen und es sind viele, die sind eben dann in die Partei gegangen und haben gesagt, sonst kann ich nichts werden in dieser Gesellschaft und so das Politische schiebe ich mal in den Hintergrund, aber ich will meinen Beruf ausüben. Und es gibt immer andere, die waren auch zu einem Stückchen überzeugt, dass die Begeisterung ganz an allen Menschen vorbeigegangen ist, wenn man das heute alles so erzählt, dass heute fast nicht verständlich, dass es doch so viele gab, die dem ganzen System zugestimmt und mitgemacht haben.
Ja, aus der Entfernung ist sowas immer leicht beurteilt oder verurteilt oder Fragen gestellt, kritische Fragen. Aber was es wirklich bedeutet hat, in dieser Zeit zu sein und eben auch keine Wahl zu haben an vielen Stellen. Ja. Das durften wir heute erfahren. Das ist für uns alle etwas sehr, sehr Besonderes. Wir wissen, dass es nie leicht ist, über schwere Zeiten zu sprechen und noch weniger leicht über solch schreckliche Zeiten. Sie haben viel überlegt, wollen Sie das machen, wollen Sie es nicht machen, was vollkommen verständlich ist, würde jedem so gehen, denke ich mal, weil man sich selber dem Thema natürlich auch nochmal aussetzt, dass man am liebsten, so wie Sie eben auch sagen, vergessen würde.
Ich habe noch eine Frage an euch. Ist alles, was ich heute so erzählt habe, euch total neu gewesen? Ich sagte, als ich Vorgespräche hatte, sagte mir immer, ach, die jungen Leute, die wissen heutzutage ja alles. Und trotzdem gibt es Menschen, die immer noch leugnen, dass es zum Beispiel die Shoah gegeben hat, die keine Ahnung davon haben, dass wie der Krieg gewesen ist, der vor 80 Jahren zu Ende gegangen ist. Oder seid ihr da alle schon ganz gut informiert und auch in eurer Einschätzung der Sache sicher, dass ihr das jetzt richtig seht und versteht, soweit man es verstehen kann?
Könnt ihr mal nicken. Ich sehe ganz, ganz viel Nicken. Und das eine ist das, was man in der Schule lernt, was zum Glück auch auf dem Lehrplan steht, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Und das andere, das ist unbezahlbar, wenn man persönliche Erfahrungen nochmal dazu hört, weil dadurch ist es eben nicht Geschichte, die im Geschichtsbuch nur steht, sondern es macht nochmal sehr bewusst, was da passiert ist und was das mit einzelnen Menschen gemacht hat. Deswegen an dieser Stelle, wir können gar nicht genug danken, dass Sie gesagt haben, Es fällt mir nicht leicht, aber ich mache das.
Ja.
Das ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Ich finde da jetzt gar nicht richtige Worte für. Aber wir haben, und das ist nur ein ganz kleiner Dank,
ja,
eine Tafel Schokolade.
Oh, danke schön.
Cher. Cher ist eine Marke. Cher heißt ja teilen.
Danke.
Wir danken für alles, was Sie mit uns geteilt haben heute.
Ja.
Und einen Tee, den Sie jetzt hoffentlich trinken können und
Dankeschön,
wieder ein bisschen Ruhe finden.
Das also Abwechslung, was ich so im Christoph Blumhardthaus Malben und so Sachen bekomme.
Wir hoffen, es ist eine Abwechslung, ja. Genau, und außerdem möchten wir noch dir, Ulrike, danken, dass du dir die Zeit genommen hast, da zu sein, da zu bleiben, dass das heute möglich war.
Mir war es vor allen Dingen auch wichtig, mal zu sagen, wie man an manchen Stellen wie Niesky versucht hat, sich zurückzuhalten, Abstand zu halten oder auch gegenzusteuern. Auch wenn man nicht in eine direkte Konfrontation kommen wollte.
Genau, also ebenso auch, dass die Schulen das für sich übernommen haben, damit sie es wenigstens noch in der Hand haben.
Ich möchte für mich auch noch sagen, es hat ja damals auch dieses böse Buch Mein Kampf gegeben, das heute ja gar niemand mehr haben darf, denke ich. Und wir wussten, dass es das gibt, aber es ist nie mit uns darüber diskutiert worden, dass es schlecht ist oder verkehrt. Aber man hat zur Kenntnis genommen, damit man, wenn der Oberschulrat oder Professor kommt, auch entsprechende Antwort geben kann. Und auf diese Weise hat sich die Schule im Rahmen der Brüdergemeinde bis 1944 im Herbst halten können. Viel früher hätte denkbar sein können.
Genau, und dann hätte Ihre Geschichte und die von vielen anderen anders ausgesehen. Ja. Also ist es immer eine einzelne Erfahrung.
Ja, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei Bruder Beck, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns über sein Leben zu sprechen. Ich hoffe, dass ihr euch alle etwas mitnehmen konntet und wünsche euch noch einen schönen Tag.